Zum letzten Mal, Blanche, wo ist das Fohlen? Zum letzten Mal? Wiederholte das Mädchen, halb amüsiert, halb entrüstet. Ist das so etwas wie eine Drohung? Schon möglich, erwiderte Jeffrey. Die Stalltür stand weit offen, aber trotzdem war Blanche der Fluchtweg abgeschnitten, denn Jeffrey hatte sie in die Ecke zwischen Stirn und Seitenwand gedrängt. Blanche schien indes nicht beunruhigt. »Dann lass dir sagen, dass du mir keine Angst machen kannst, Cousin. Das Fohlen ist an einem sicheren Ort und du wirst nie aus mir rausholen, wo.« Er packte ihre Hände und zwang sie auf den Rücken. »Wenn du dich dann nur nicht irrst. Was du tust, ist Quälerei, verstehst du? Also wirst du mir jetzt sagen, wo du es versteckt hast und ich werde...« »Nein! Du willst dir die Kehle durchschneiden, ich weiß es. Dabei könnte sie hier so ein schönes Leben haben.« Und wir könnten sie in die Zucht nehmen und... Sie kann nicht einmal stehen und wird auf diesem verkümmerten Bein niemals laufen. Selbst wenn wir sie durchbekämen, sie könnte nie eine Zuchtstute werden, denn auf drei Beinen hätte sie nicht genug Gleichgewicht, damit ein Hengst sie... Er brach abrupt ab. Ja? Fragte Blanche mit großen Unschuldsaugen. Und als sie sah, wie Jeffreys Wangen sich verfärbten, lachte sie. Sie war ein bisschen verliebt in ihren strengen Cousin. Ebenso wie sein Vater, sein Großvater und alle Stallmeister in Warringham seit Menschengedenken, war er ein eher ernster, wortkarger Mann. Doch im Gegensatz zu seinen Vorgängern besaß er höfische Bildung und war von ritterlichem Stand. Als Knappe war er mit dem Earl of Salisbury nach Frankreich gezogen und vor 2 Jahren aus der letzten, verlorenen Schlacht des Krieges als Ritter heimgekehrt. Nur um festzustellen, dass seine beiden älteren Brüder, die das Gestüt übernommen hatten, an der Pest gestorben waren. So hatte Jeffrey mit nur 23 Jahren die berühmteste Pferdezucht Englands übernommen, deren eine Hälfte ihm, deren andere Hälfte dem Earl of Warringham gehörte. Von Anfang an war seine damals 16-jährige Cousine ihm eine große Hilfe gewesen, denn sie hatte diese geheimnisvolle Gabe der Warringham, die über normalen Pferdeverstand weit hinausging. Doch er wusste, er war gut beraten, sich vor Blanche zu hüten. Sie war ein wildes Geschöpf, hinreißend, aber gefährlich. Und ihr Vater, der Onkel und Steward des jungen Earl of Warringham war, hätte dem Stallmeister vermutlich das Herz herausgerissen, wenn er wüsste, wie nah der manchmal daran war, der Verlockung nachzugeben. »Blanche, sei vernünftig!« »Wie geht das?« fragte sie und drückte einen Kuss auf seine Lippen. Er ließ sie los und fuhr zurück. »Herrgott, noch mal!« Blanche nutzte seine momentane Verwirrung, schlängelte sich an ihm vorbei und lief hinaus ins Freie. Voller Euphorie über ihre geglückte Flucht und den Triumph, den Stallmeister in Verlegenheit gebracht zu haben, rannte sie ins Dorf hinab, holte sich einen halben Eimer Milch und machte sich auf den Weg in den Wald von Warringham, wo sie das verkrüppelte Fohlen versteckt hielt. Die kleine Stute sah nicht gut aus. Sie trank jedoch von der verdünnten Kuhmilch, die das junge Mädchen ihr mit einem Holztrichter langsam einflößte. Die Sonne stand schon schräg, als sie das Fohlen verließ. Blanche lief ein Stück durch den Wald und schlug dann den Pfad zur Burg ein. »Wir können nicht angreifen, solange es hell ist«, hörte sie plötzlich eine fremde Stimme sagen. Blanche hielt inne. »Lasst uns warten, bis es dunkel ist, Sir Arthur«, riet eine zweite Stimme. »Warum sollten Sie die Brücke schließen? Hier weiß doch noch kein Mensch, was passiert ist.« Blanche trat den Rückzug an. Langsam, ganz langsam bewegte sie sich und das Herz schlug ihr bis zum Hals. Dann stieß sie mit dem Rücken gegen ein Hindernis und im nächsten Moment legten sich 2 Arme um ihren Leib. »Ja, was haben wir denn hier?« Blanche warf einen Blick über die Schulter. »Lasst mich los, Sir!« Der Mann zog die Brauen hoch. »Ich glaube nicht, Herzchen.« Er schob sie vorwärts, und nach 20 Schritten fand Blanche sich inmitten einer Gruppe von einem guten Dutzend fremder Ritter. »Wer seid ihr?« fragte sie. »Die viel interessantere Frage wäre, wer bist du?« entgegnete einer. Der Anführer nahm Blanche an. Er war älter als die übrigen. Seine buschigen Brauen waren grau, das Gesicht zerfurcht. »Griseldis of Fernbrook«, es war der erste Name, der ihr in den Sinn gekommen war. »Ich bin Lord Warringhams Verlobte, Sir. Und ihr seid?«
»Arthur Scroope of Messam, Lady Griseldis.«
»Und was sucht ihr in Warringham, Sir Arthur?«
»Ich hätte gern ein Wort mit seiner Lordschaft gesprochen.«
»Dann schlage ich vor, ihr wendet euch an die Torwache.«
Mit einer plötzlichen Bewegung packte er sie am Arm und zog sie näher. Eine Kratzbürste wie deine Mutter. Du kannst dir die Mühe sparen, mir etwas vorzumachen, Täubchen. Ich weiß genau, wer du bist. Er packte sie bei den Haaren und schlug ihr die Faust gegen die Schläfe. Blanche ging ohne einen Laut zu Boden. Sie war benommen, aber nicht bewusstlos. Hände packten ihre Arme und zogen sie ins Gebüsch. »Lasst sie zufrieden und ich bringe euch nach Einbruch der Dunkelheit in die Burg«, sagte plötzlich eine Frauenstimme. Die Ritter fuhren herum. »Und wer bist du?«, fragte Scroop abschätzig. Die Frau trug weitblaue Bauernkleidung. Sie war nicht mehr jung, sicherlich Mitte 30 und unförmig nach vielen Schwangerschaften. Über ihrem Arm hing ein Korb mit Kräutern, die sie offenbar im Wald gesammelt hatte. Eine Dienstmagd. »Ich arbeite oben in der Küche.« Scroop trat gemächlich auf sie zu. »Eine Küchenmagd, so, so. Und du meinst, du kannst uns in die Burg bringen, ja?« Sie nickte. »Gleich nach Sonnenuntergang ziehen sie die Brücke ein. Aber mich werden die Wachen einlassen. Sie kennen mich. Einer von euch kann sich in meinem Rücken verstecken. Mehr sind nicht nötig. Es gibt nur zwei Torwachen.« »Oh Gott, Alice, was tust du?« fragte Blanche. Sie lag immer noch im feuchten Gras, hatte sich aber auf einen Ellbogen aufgerichtet. »Ich rette euch das Leben, Kindchen«, grummelte die Magd. Und an Scroop gewandt fuhr sie fort. »Also, was sagt ihr?« »Hm, erklär mir eins, Alice. Was soll uns hindern, uns mit der kleinen Kratzbürste zu vergnügen und dich mit einem Dolch an der Kehle zu zwingen, uns in die Burg zu schmuggeln?« »Ich würde es nicht tun. Ich hänge nicht am Leben, wisst ihr?« Sie sagte es mit solch leidenschaftsloser Aufrichtigkeit, dass Scroop nicht umhin kam, ihr zu glauben. »Und was versprichst du dir davon, wenn du uns reinbringst? Ihr seid gekommen, um Lord Warringham zu töten, richtig?« »Es wäre durchaus möglich, dass es dazu kommt, wackere Alice.« »Tut es. Das ist der einzige Wunsch, den ich noch habe. Aber sie ist ein gutes Kind, also lasst sie zufrieden. Das ist meine Bedingung.« »Na schön. Wenn wir Erfolg haben, soll sie ihre Unschuld behalten. Aber nur dann, hast du verstanden?« Alice nickte ungerührt. Auch Blanche hatte Scroop verstanden. Ihre Unschuld würde er ihr möglicherweise lassen, aber nicht ihr Leben. Er war nicht gekommen, um Robert zu töten, sondern jeden Warringham. Sie hatte es gespürt, als sie ihm in die Augen gesehen hatte. »Wo ist mein Vater?« fragte sie. Scroop tätschelte ihr lächelnd die Wange. »Keine Sorge, Engelchen. Ich bin sicher, er ist auf dem Weg nach Hause.« Mit einem Strick banden sie ihr die Hände auf den Rücken und knoteten das Ende an einen Baum. »Alice«, flehte das Mädchen leise, »bitte, bitte tu das nicht.« »Habt ihr gehört, dass er meinen Adam halb tot geschlagen hat?« Blanche nickte. »Ich weiß, wie er ist. Gerade deswegen bitte ich dich. Er ist es nicht wert, dass du dein Seelenheil riskierst.« »Ich bin schon lange verdammt, Kindchen.« Das war sie wirklich, sie wusste es genau. Obwohl sie nie eine Wahl gehabt hatte. Denn ihr Halbbruder, der Earl of Warringham, hatte sie nie gefragt, ob sie ein halbes Dutzend Bastarde von ihm wollte.